herzlich willkommen zu Sapere Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Mein Name ist Manuel Schäfler, mir gegenüber Kilian Karger.
Schönen guten Tag zusammen.
Wir nehmen die heutige Folge zu zweit auf, weil Richie leider erkrankt ist. An der Stelle wünschen wir ihm auch gute Besserung und steigen dann direkt ein in einen Text von Hilary Putnam, der sich mit dem Gedankenexperiment der Zwillingserde beschäftigt. Hilary Putnam ist ja ein analytischer Philosoph, der sich sehr mit der Philosophie der Sprache beschäftigt hat. Und in dem Text, den wir uns heute anschauen, beschäftigt er sich hauptsächlich mit Bedeutungen und stellt die Grundthese auf, dass Bedeutungen nicht im Kopf sind.
Also da muss man vielleicht dann erstmal dazu sagen, er richtet sich ja dann gegen eine gewisse Vorstellung, dass Bedeutungen eben schon im Kopf wären. Und das würde ja so viel bedeuten wie: Wir als Personen, die sprechen über Dinge, legen fest, was die Begriffe bedeuten, die wir benutzen. Also ich denke an irgendwas und sage etwas dazu und dann wird das, was ich sage, die Bedeutung von einem Begriff und bezieht sich dann auf irgendwas in der Welt.
Genau, also quasi funktioniert diese These erst so, dass es einen Referenzbezug gibt. Und wenn ich mir ein Wort für etwas überlege, dann bezieht sich dieses Wort auf ein Ding in der Welt und die Bedeutung entsteht in meinem Kopf. Und Putnam wendet sich da eben explizit dagegen. Er vertritt einen semantischen Externalismus, ja, im Gegensatz zu so einem semantischen Internalismus, und sagt, dass die Bedeutungen der Dinge eben außerhalb des menschlichen Kopfes liegen.
Also müsste man sagen, die Bedeutungen liegen dann draußen in der wirklichen Welt oder haben zumindest eine Verknüpfung zu diesen Dingen, die draußen in der wirklichen Welt sind.
Also zumindest haben die Dinge an ihrer Bedeutung selber auch teil und wir schreiben die Bedeutungen nicht nur den Dingen von uns aus zu.
Was ja viele andere Philosophinnen und Philosophen durchaus in der Vergangenheit und in der Philosophiegeschichte getan haben. Also die wären von so einem Internalismus ausgegangen.
Genau. Und vor diesem Hintergrund formuliert Putnam jetzt eben das Gedankenexperiment der Zwillingserde.
Das ja auch ein relativ bedeutendes Gedankenexperiment geworden ist, auf das sich auch heute immer noch viele beziehen in der Philosophie.
Dieses Gedankenexperiment funktioniert folgendermaßen. Wir stellen das jetzt, glaube ich, einfach mal vor, damit unsere Hörer einen Eindruck dieses Gedankenexperimentes bekommen. Und zwar können wir uns vorstellen, dass es irgendwo im Universum einen Planeten gibt, der der Erde fast exakt gleicht. Und diesen Planeten nennen wir die Zwillingserde. Und die relevanten Umgebungen sind eigentlich genau dieselben wie auf unserer Erde. Und diese Zwillingserde kreist um einen Stern, der quasi genau wie unsere Sonne beschaffen ist und so weiter. Und auf dieser Zwillingserde gibt es einen Zwilling zu jedem von uns. Auf der Erde gibt es Oscar, auf der Zwillingserde gibt es Zwillings-Oscar.
Ja, man könnte auch annehmen, dass es uns alle auch da gibt. Also genau. Es gibt auch einen Manuel auf der Erde und einen Zwillings-Manuel auf der Zwillingserde. Und auch alle Verhaltensweisen, die wir an den Tag legen, unser Charakter, alles, woran wir denken, auch der ganze Aufbau unseres Gehirns ist auch komplett identisch.
Genau, aber jetzt gibt es eben doch einen fundamentalen Unterschied. Auf der Zwillingserde ist das, was die Menschen Wasser nennen, nicht H2O, sondern XYZ. Wobei XYZ ein Platzhalter ist für eine andere chemische Summenformel, die extrem lang und kompliziert ist.
Und ansonsten, also abgesehen von diesem Unterschied, der, sag ich mal, in der chemischen Struktur liegt, ist das, was da auf der Zwillingserde zum Beispiel die Seen, Flüsse und Meere füllt, das sieht genauso aus wie das Wasser, das wir hier bei uns kennen. Das ist auch geruchlos, durchsichtig. Man kann damit Tee kochen. Also es verhält sich wirklich in jeder erdenklichen Weise, die wir uns irgendwie vorstellen können, genauso wie Wasser bei uns.
Und was noch hinzukommt, das ist auch wichtig für dieses Gedankenexperiment, die Leute sprechen genauso Deutsch, wie wir Deutsch sprechen. Und die Leute sprechen auch genauso Englisch, wie wir auch Englisch sprechen. Also die sprechen alle Sprachen genauso, wie wir auch. Und jetzt in der ersten Fassung dieses Gedankenexperiments sagen wir, dieses Gedankenexperiment findet ein paar hundert Jahre früher statt. Also die Leute wissen noch gar nicht, dass Wasser auf unserer Erde H2O ist und Zwillingswasser auf der Zwillingserde XYZ ist. Sondern sie haben die Erkenntnismöglichkeiten, die wir eben auch vor ein paar hundert Jahren hatten, wenn wir herausfinden wollten, ob etwas Wasser ist, dann konnten wir das untersuchen in der Form, ob es flüssig ist und ob es geschmacksneutral ist und
ob wir es kochen können und das verdampft.
Ob wir es kochen können, genau. Also die diversen Eigenschaften, die wir Wasser zuschreiben können.
Und wenn man jetzt natürlich annähme, dass jemand von unserer Erde, also zum Beispiel der von dir eingangs erwähnte Oscar, auf die Zwillingserde reisen würde, dann würde er da eben auch diese Flüssigkeit vorfinden und nach allen Möglichkeiten, die er hätte, um das zu untersuchen, würde er immer zum Schluss kommen, das ist selbstverständlich Wasser. Und das würde ihn auch gar nicht wundern, weil ja alle Menschen auf der Zwillingserde, zum Beispiel Zwillings-Oscar, ihm ja auch genau sagen würden, ja, natürlich ist das Wasser, was soll das sonst sein? Und wenn er dann zurück auf die Erde käme, würde er den Erdenbewohnern erzählen, dass er auf der Zwillingserde war und dass er da Wasser gefunden hat. Und die würden sagen, ja, das leuchtet uns ein. Wenn der Planet genauso beschaffen ist wie unsere Erde, dann gibt es da natürlich auch genau das Wasser, das es bei uns gibt.
Genau. Und jetzt sagt aber Putnam, naja, also erstmal sind die beiden Oscars. Erstmal sind die beiden Oscars in demselben psychologischen Zustand, wenn sie über Wasser sprechen. Und haben dieselben Gedanken, Gefühle, dieselbe Erfahrung von dem, was sie jeweils Wasser nennen. Aber nach Putnam, wenn Erden-Oscar sagt, Wasser sagt, dann referiert er immer auf die chemische Summenformel H2O, wohingegen Zwillings-Oscar immer auf XYZ referiert. Und daraus kann Putnam schließen, dass das Ergebnis des Inhalts eines menschlichen Gehirns nicht hinreichend ist, um zu bestimmen, ob der Bezug von dem, was wir denken, auf einen bestimmten Gegenstand dann auch wahr ist.
Also er hätte ja erstmal dann den Fall, dass es ein Wasser gibt, das auf der Erde vorkommt, also irgendwie Erdenwasser, und das wäre immer die Menge aus H2O-Molekülen. Und es gäbe halt dann eine zweite Bedeutung von Wasser für Menschen, die auf der Zwillingserde leben, nämlich das Zwillingserdenwasser, dass eine Menge aus XYZ-Molekülen wäre.
Genau, weil das ist für Putnam ja auch sehr wichtig, dass er sagt, naja, sowohl Oscar als auch Zwillings-Oscar haben gelernt, das Wort Wasser zu verwenden. Und wir haben halt gelernt, das Wort Wasser zu verwenden in einer Welt, die voll von H2O ist. Und Zwillings-Oscar hat gelernt, das Wort Wasser zu verwenden in einer Welt, in der alles voll XYZ ist.
Und dann in einem weiteren Schritt sagt Putnam, jetzt hält, sag ich mal, moderne Wissenschaft Einzug auf der Erde und auf der Zwillingserde. Und da wird jetzt eigentlich tatsächlich erst entdeckt von den sprechenden Personen, dass Wasser ja wirklich nur das ist, was H2O ist, also was diese chemische Summenformel hat. Genauso wie auf der Zwillingserde entdeckt wird, dass nur das tatsächlich Wasser ist, was XYZ als Summenformel hat. Und dann stellt er die Frage, hat dann Wasser überhaupt dieselbe Bedeutung wie davor? Also hatten die Menschen vor der Entdeckung chemischer Summenformel genau dasselbe Objekt, auf das sie sich beziehen, wenn sie von Wasser sprechen, wie nach dieser Entdeckung. Und dasselbe gilt auch auf der Zwillingserde.
Und daraus entstehen ja schon mal etliche Implikationen aus diesem Gedankenexperiment. Zum einen können wir sagen, dass Wasser notwendigerweise H2O ist, auch wenn wir nicht wissen, ob Wasser diese Summenformel zukommt. Also bevor wir herausgefunden haben, dass Wasser H2O ist, war Wasser trotzdem notwendigerweise schon einfach H2O. Und auf der anderen Seite können wir auch schon feststellen, dass das, was Wasser meint, nicht zwingend bestimmt, was alles Wasser ist. Weil die Menschen auf der Zwillingserde ja auch Wasser sagen, aber etwas ganz anderes meinen und einen ganz anderen Umfang von dem, was Wasser ist, verstehen.
Also ich würde ja sagen, vor dieser wissenschaftlichen Entdeckung hatten die Leute auch weniger Möglichkeiten, das rauszufinden. Und die haben sich wahrscheinlich auch öfter getäuscht darüber, was Wasser ist tatsächlich. Wenn man jetzt einfach nur auf ein Glas Wasser deutet, dann ist es eben sehr gut möglich, dass ich mich täusche, sondern dass da eine andere durchsichtige Flüssigkeit drin ist. Es könnte zum Beispiel Gin oder Wodka sein.
Genau.
Und so werden sich auch die Leute auf der Zwillingserde öfter getäuscht haben darüber. Und das kann mir natürlich heute auch immer noch passieren, aber heutzutage haben wir eben eine Möglichkeit zu verifizieren, was Wasser ist. Und dann werden wir immer rausfinden, dass Wasser H2O ist, wenn wir uns nicht getäuscht haben.
Gut, natürlich konnte ich, bevor ich die Summenformel untersuchen konnte, auch rausfinden, ob etwas Wodka oder Gin ist und nicht Wasser. Einfach durch den Geruchstest oder den Geschmackstest. Aber prinzipiell durch eine optische Anschauung kann ich das ja erstmal nicht unterscheiden. Und so kann ich mich eben darüber täuschen, ob etwas Wasser ist.
Ja, und dieses Zwillingserdenexperiment verschärft natürlich in einer gewissen Weise nochmal dieses Problem, das mit dem Aufkommen der modernen Wissenschaft entstanden ist. Davor haben wir uns auf Wasser bezogen, wir beziehen uns jetzt auf H2O, nennen das immer noch Wasser. Deswegen würde Putnam sagen, wir beziehen uns auf dasselbe. Also die Bedeutung des Begriffs Wasser ist einfach H2O. Und jetzt bringt aber eben dieses Zwillingswasser ins Spiel, das auf der Zwillingserde vorkommt. Und da ist der Zustand derselbe wie bei uns vor 300 Jahren. Nämlich, dass die Leute sich auf Wasser beziehen und da ist es noch quasi identisch. Da sind unsere psychologischen Zustände sind dieselben, also von Oscar und Zwillings-Oscar, die sich beide auf Wasser beziehen und halt mit Wasser das meinen, was sie halt als Wasser verwenden in ihrem Alltag. Und die psychologischen Zustände sind immer noch dieselben, wenn sie heutzutage mit Wasser umgehen, weil sie reden über Wasser, sie beziehen sich auf Wasser, aber sie meinen eben nicht mehr dasselbe. Also sie, der eine bezieht sich eben auf Wasser und meint H2O, der andere bezieht sich auf Wasser und meint aber eigentlich XYZ. Und deswegen würde er sagen, es gibt einfach zwei unterschiedliche Bedeutungen von diesem Wort Wasser. Es ist nicht identisch.
Und daraus leitet er ja eine sehr spannende Hypothese ab, die er soziolinguistische Hypothese nennt, in der er von einer sprachlichen Arbeitsteilung spricht. Er nimmt hier als Beispiel Gold und sagt, wenn wir etwas über Gold sagen wollen, dann müssen wir zumindest das Wort Gold erstmal gelernt haben. Jetzt ist es aber nicht notwendigerweise so, dass jeder, der etwas mit Gold zu tun hat, automatisch auch ein Experte sein muss, der Gold identifizieren kann und Gold von gefälschtem Gold unterscheiden kann. Zum Beispiel kann ich mich ja darauf verlassen, dass ein anderer Experte das verifiziert hat und ich mit einem Zertifikat dieses Experten dann auch Gold verkaufen kann, ohne dass ich es selber identifizieren kann. Und diese sprachliche Arbeitsteilung ist aus Putnams Sicht ein Zeichen dafür, dass die Bedeutung ja auch eben gar nicht nur in meinem Kopf sein kann, weil ich eben nicht automatisch Experte für alles sein kann, was mir in meinem Alltag begegnet. Ich kann auf Wasser referieren und H2O meinen, ich kann auf Gold referieren und Gold meinen, ohne dass ich ein chemischer Experte bin, der das immer identifizieren kann.
Ja, aber weil unsere Gesellschaft so ausdifferenziert ist mittlerweile, würde er sagen, erleben wir auch eine steigende Ausdifferenzierung in der Sprache. Bevor es moderne Naturwissenschaft gab, war es eigentlich völlig ausreichend, von Wasser zu sprechen. Heutzutage gibt es zumindest Teile der Gesellschaft, die sehr viel präziser arbeiten müssen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin im Labor, dann würde man nicht leichtfertig von Wasser sprechen, sondern würde man von H2O sprechen, weil man ja auch alle Möglichkeiten zur Hand hat, um das genau zu verifizieren. Und in einer Zeit, wo Gold ein wichtiges Handelsmittel ist, gibt es natürlich auch immer Experten, die prüfen können, ob sich hier wirklich um Gold handelt oder ob es sich um Fälschungen handelt. Aber ich würde sagen, es ist nicht problematisch, dass viele Sprechenden einfach gar nicht wirklich wissen, ist es wirklich so, dass die Bedeutung dieses Begriffs sich jetzt genau auf das bezieht, was ich gerade sage. Aber es muss eben einen gewissen Rahmen geben oder einen gewissen Teil der Gesellschaft geben, der das bestätigen kann. Und darauf können wir uns dann auch meistens verlassen, bis eben die Wissenschaft wieder neue Entdeckungen macht. Das sagt er ja auch, dass nur weil wir jetzt irgendwie davon ausgehen können, dass Wasser H2O ist oder dass Gold eben sich auch als ein chemisches Element findet, heißt das nicht oder muss es nicht notwendigerweise heißen, dass das nicht wieder empirisch widerlegt werden könnte. Dann hätten wir wieder so einen Fall wie den Fall mit Erdenwasser, das davor Wasser war, jetzt H2O ist, immer noch Wasser ist. Es würde auch immer noch Wasser sein, wenn man was Neues rausfinden würde wissenschaftlich.
Und genau das führt ihn dann ja zu einem zweiten Gedankenexperiment, nämlich dem sogenannten Aluminium-Molybdän-Fall. Stellen wir uns vor, dass Molybdän nicht von Aluminium unterschieden werden kann, außer durch einen Experten.
Also man muss vielleicht dazu sagen, was das überhaupt ist.
Das sind beides Metalle.
Ja, also ja, es ist auch ein Metall, das ist auch eben wie halt viele Metalle, hat es irgendwie so eine gräuliche Farbe, man kann es schmelzen,
genau.
Man kann daraus Dinge herstellen. Das ist scheinbar auch wichtig für den menschlichen Stoffwechsel.
Okay, ja, du scheinst mir ein Experte zu sein. Jetzt stellen wir uns weiter vor, dass weder Oscar noch Zwillings-Oscar Experten für Metalle sind. Und auf der Zwillingserde kommt Molybdän genauso häufig vor wie Aluminium auf der Erde. Und üblicherweise macht man auf der Zwillingserde Töpfe und Pfannen aus Molybdän und nicht aus Aluminium. Und Leute, die sich mit Metall auskennen, die Experten für Metall sind, also eine kleine Untergruppe der sprachlichen Gemeinschaft, kann Aluminium vom Molybdän unterscheiden. Und Auf der Zwillingserde werden die Wörter Aluminium und Molybdän vertauscht. Also Töpfe, die aus Molybdän gemacht sind, werden Aluminiumtöpfe genannt. So, und jetzt sind Oscar und unser Zwillings-Oscar wären in den genau demselben psychologischen Zustand, wenn sie auf das Wort Aluminium referieren.
Also wir können uns vorstellen, die stehen beide jeweils in der Küche, Oscar auf der Erde und Zwillings-Oscar auf der Zwillingserde, und sie sagen irgendwie ihrem Partner und ihrer Partnerin, gib mir die Aluminiumpfanne. Das heißt, es geht genau dasselbe in ihnen vor, sie denken an dasselbe und sie haben dieselben Zustände in ihrem Gehirn, wenn sie darauf referieren, dass sie jetzt gerne die Aluminiumpfanne hätten. Aber wir wissen ja schon, dass es da einen Unterschied gibt.
Genau. Und jetzt verwenden sie beide denselben Begriff, nämlich Aluminium. Aber das, was der Begriff Aluminium umfasst, ist auf der Erde eben Aluminium und auf der Zwillingserde eben Molybdän. Das heißt, sie haben beide denselben Sinn, wenn sie von Aluminium sprechen. Der Begriff Aluminium hat dieselbe Bedeutung für beide, aber die Bedeutung des Begriffs Aluminium ist nicht notwendigerweise ein Zeichen dafür, was dieser Begriff alles umfasst, nämlich die Gesamtheit aller Aluminiumgegenstände, weil es auf der Zwillingserde eben Molybdän ist.
Also auch hier liegt die Bedeutung eben wieder nicht im Kopf, sondern die liegt tatsächlich da draußen in der Welt. Es gibt etwas Konkretes, auf das man sich bezieht, und es gäbe auch eine Möglichkeit der Verifikation, ob ich mich da richtig drauf beziehe. Nur, dass es in diesem Fall nochmal leicht verkompliziert ist, weil eben die Begriffe vertauscht sind, aber trotzdem sicher zeigt, die meinen ja dasselbe. Und vorwissenschaftlich, wie er sagen würde, ist es ja auch dasselbe. Bis halt eben ein Metallexperte von der Erde dahin reisen würde und das untersuchen würde, aus was diese Pfanne eigentlich besteht, und sagen würde, das ist ganz klar, das ist überhaupt keine Aluminiumpfanne, das ist eine Molybdänpfanne.
Genau.
Und damit hat er ja schon einen ganz wichtigen Teil irgendwie bewiesen von dem, was wir eingangs gesagt haben, nämlich, dass er eben zeigen will, dass Bedeutungen nicht nur im Kopf sind, sondern dass es eben sowas wie einen semantischen Externalismus gibt. Ich brauche irgendeine äußere Möglichkeit zu verifizieren, ob jetzt etwas sich wirklich auf das bezieht, was ich meine. Und erst dann kann man ja auch sowas wie wahre Aussagen bilden. Also das ist jetzt, es klingt jetzt erstmal total theoretisch irgendwie, auch dieser ganze Fall, muss man natürlich sagen. Weil erstmal könnte man ja auch zum Schluss kommen, dass man sagt, es ist jetzt ein totales philosophisches Glasperlenspiel, weil in der Regel im Alltag meinen wir halt Dinge, beziehen uns auf Dinge und kriegen dann auch diese Dinge gegeben oder benutzen diese Dinge ja auch richtig. Und es ist eigentlich erstmal unproblematisch.
Noch klarer wird das Problem dann an dem dritten Beispiel, das Putnam liefert, nämlich an dem Buchen-Ulmen-Fall. Also Buchen und Ulmen sind beides Bäume, Laubbäume, um spezifisch zu sein. Und Putnam sagt, naja, ich bin halt kein Experte für Bäume und ich kann eine Ulme von einer Buche nicht unterscheiden. Das heißt, mein Konzept einer Buche ist identisch mit meinem Konzept einer Ulme. Und alles, was der Begriff Ulme umfasst, ist aber verschieden von dem, was der Begriff Buche umfasst. Und wieder ist seine Schlussfolgerung, dass die Bedeutung des Begriffs das, was der Begriff umfasst, nicht bestimmt.
Ja, sondern er würde sagen, es liegt halt etwas, was wirklich in der Welt ist, liegt dem zugrunde. Also sowas wie eben im Wasserfall die chemische Summenformel H2O. Und weil wir eben hier auf der Erde so sprechen und weil wir davon ausgehen, dass unsere Erde ja die wirkliche Erde ist, wir sind ja immer noch auf der Ebene eines Gedankenexperiments, also die Zwillingserde gibt's nicht wirklich, sondern die stellen wir uns nur vor. Und deswegen sagt er, sollten wir, wenn wir über so Dinge reden, wie über Wasser oder über Ulmen, dann nehmen wir unsere wirkliche Erde als die Referenz und sagen, bei allen Dingen, die wir uns vorstellen, ist wirklich nur das Wasser, was tatsächlich dem entspricht, also mit dem identisch ist, was auf unserer Erde Wasser ist. Und was wir auch in einer gewissen Weise verifizieren können, dass es das ist, worüber wir reden. Nämlich Wasser ist H2O. Deswegen sagte, ausgehend davon, dass bei uns auf der Erde Wasser H2O ist, kann es nicht sein, dass auf der Zwillingserde auch Wasser existiert, weil Wasser auf der Zwillingserde eben nicht H2O ist. Sondern müssten wir sagen, wir reden da über was anderes. Also die Begriffe beziehen sich da auf was anderes. Und Wasser ist für uns nur das, was H2O ist. Und das gilt für die Zwillingserde, aber es würde auch gelten, wenn wir uns noch unendlich viele andere Erden vorstellen würden. Deswegen würde er sagen, es ist in einer gewissen Weise logisch, ist es notwendig für uns anzunehmen, dass Wasser H2O ist. So, wir können gar nichts anderes annehmen. Es handelt sich da halt um eine logische Notwendigkeit, die wir aber auf eine ganz interessante Art und Weise gewonnen haben. Also es war davor schon so, dass die Menschen sich vor der Entdeckung von komplexerer Chemie auf Wasser bezogen haben und da war das Wasser. Aber da war es noch nicht logisch notwendig, dass das Wasser auf der Zwillingserde nicht auch Wasser ist oder eben kein Wasser ist. Das ist es aber, seitdem wir H2O und Wasser identifiziert haben. Also das, seitdem wir gesagt haben, etwas ist nur dann Wasser, wenn es H2O ist. Seitdem wir diesen Schritt gegangen sind, ist es eben logisch notwendig. Und diese logische Notwendigkeit haben wir aber eben nicht nur aus inneren Denkprozessen gewonnen oder eben aus formal logischen Prozessen, sondern die haben wir eigentlich empirisch gewonnen, also synthetisch gewonnen.
Genau. Und jetzt sagt Putnam ja darüber hinaus, naja, es gibt eben eine Sprechergemeinschaft und die Arbeit in dieser Sprechergemeinschaft ist untereinander aufgeteilt. Es gibt Leute, die sind Experten, um Gold zu bestimmen. Es gibt Leute, die sind Experten, um Wasser zu bestimmen. Und es gibt Leute, die vielleicht keine Experten sind, die aber trotzdem Sprecher sind, ja. Und auch wenn ich jetzt eine Ulme von der Buche nicht unterscheiden kann, ja, und für mich damit der Begriff der Ulme überhaupt keine Bedeutung hat, weil es für mich alles gleich ausschaut, hat das Wort Ulme trotzdem eine extensive Dimension, eine Extension. Es gibt nämlich Ulmen, also die Gesamtzahl aller Ulmen auf der Erde ist die Extension des Begriffs Ulme. Und
ja, daran kann ich nichts ändern, indem ich es verwechsle.
Ja, also. Und wie das bestimmt ist, ist Arbeit der Sprechergemeinschaft. Oder wie das festgesetzt wird, ist Teil dieser sprachlichen Arbeit, die wir in unserer Sprechergemeinschaft leisten.
Er macht da auch, finde ich, eine ganz brauchbare Analogie, die er auch oft verwendet wird, die auch von uns ja schon auch hier auch in den letzten Folgen oft verwendet wurde, dass wir sagen, so wir arbeiten ja die ganze Zeit mit Sprache. Das ist gewisserweise einfach Werkzeug, ein ganz, ganz grundlegendes Werkzeug für uns, für unsere Existenzweise. Aber er sagt, man darf sich als Sprache nicht so vorstellen, naiv, wie so ein ganz einfaches Werkzeug, wie so den Hammer, den nehme ich einfach in die Hand und dann weiß ich sofort, was ich damit tun soll. Sondern Sprache ist eher ein Werkzeug wie, er sagt, glaube ich, ein Dampfschiff. Oder man könnte auch an heutige, noch komplexere Konstrukte denken. Man sagt, da braucht es immer schon ein ganzes Team von Menschen, die sehr versiert sind auch darin, was sie da machen. Oder zumindest einige davon müssen sehr versiert sein im Umgang mit dieser Technik, damit das wirklich ein Werkzeug werden kann. Also um Nutzen aus einem Dampfschiff zu ziehen, kann ich nicht einfach alleine mich in das Dampfschiff stellen und am Steuerrad drehen, sondern es braucht eine Gemeinschaft von Leuten, die kooperieren, von denen einige Leute sich zum Beispiel mit Navigation oder anderen wichtigen nautischen Dingen auskennen, damit so ein Dampfschiff überhaupt auf den Meeren fahren kann und da einen Mehrwert hat.
Genau, das ist also fast wie so eine Firma, nicht? Ich glaube, das sagt er auch an einem Punkt, dass es eben eine große Gemeinschaft an Sprechern braucht, die zusammenarbeiten, um das alles auf Kurs zu halten.
Ja, und da wären wir dann ja schon
in den nautischen Metaphern zu kommen.
Ah. Ja, und da wären wir ja schon wieder bei einem weiteren großen sprachphilosophischen Thema, das wir heute, glaube ich, nicht mehr behandeln werden. Nämlich, gibt es sowas wie Privatsprachen oder Sprachen, die nur eine einzelne Person sprechen kann? Nach Putnam, der würde ja sagen, wenn wir ihm jetzt folgen bei all dem, so das ist völlig ausgeschlossen, dass es einfach eine einzelne Person gibt, die sich für alles Begriffe ausdenkt und sagt, nein, für mich ist aber das Wasser. Sondern für ihn ist es eben immer in dieser Sprechergemeinschaft verankert und eben in der Außenwelt. Das heißt, ich kann mich nicht einfach hinstellen und mir Dinge überlegen, die dann Gültigkeit haben, sondern auch ich bin da in einer gewissen Weise schon festgelegt durch Voraussetzungen, die eben außerhalb von meinen Gedanken liegen.
Und genau das ist ja Putnams Schlussfolgerung, die er aus diesem Text zieht. Der psychologische Zustand eines Individuums setzt nicht fest, was ein Begriff alles umfasst, sondern nur durch die sozialen, linguistischen Zustand einer Sprechergemeinschaft, zu der ein einzelner Sprecher auch selber gehört, wird die Extension, also alles, was ein Begriff umfasst, definiert.
Ja, und er ruft uns ja dann damit dazu auf, dass wir sagen, wir sollen einen realistischen Zugang haben zur Welt. Und wir verbauen uns den, wenn wir von vornherein davon ausgehen, Bedeutungen sind ja nur im Kopf, das sind alles Dinge, die sich jemand mal so überlegt hat, aber wir wissen ja überhaupt nicht, ob das einen Zusammenhang hat mit der Welt, in der wir leben. Und das ist ja ein ziemlich nachvollziehbares Plädoyer, das er da hat, dass er eben auch gewisse sehr konkrete Auswirkungen auf unser Leben hat, wenn wir daran denken, dass wir zum Beispiel einen sehr stark wissenschaftlich geprägten Zugang zur Wirklichkeit haben und Wissenschaft natürlich auch sprachlich verfasst ist. Und wir müssen das voraussetzen, dass sich unsere Sprache auf Dinge in der wirklichen Welt bezieht und auch ihre Bedeutung daraus erlangt, weil sonst ja zum Beispiel der gesamte wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Zugang völlig sinnlos wäre. Und wir glauben ja schon mehrheitlich sehr, sehr stark daran, dass es sowas wie wissenschaftlichen Fortschritt gibt.
Das ist ein ganz wunderbares Schlusswort. Wir hoffen, ihr hattet beim Zuhören so viel Spaß wie wir beim Diskutieren und Aufnehmen der Folge. Und bis zum nächsten Mal.